Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Bolzdudes Podcast. Ich bin Dustin.
Und ich bin Daniel. Wir begrüßen euch herzlich und bevor wir loslegen, checkt doch unsere Social Medias ab, Instagram, Twitter und auch YouTube. Und schon mal jetzt vielen Dank für eure Rückmeldungen schon nach dem ersten Podcast. Hat uns auf jeden Fall gefreut.
Ja,
Ja, sag du.
Fangen wir, würde ich sagen, auch direkt mit dem ersten Thema an, bevor wir jetzt zu lange über Social Medias reden.
Genau.
Name natürlich, wenn ihr uns sucht, ist alles auf allen Plattformen genau gleich. Auf Twitter, ja. Insta, YouTube, Facebook haben wir nicht, weil das hat heutzutage eh keiner mehr.
Also deswegen, alles bleibt bei Bolzdudes, ja.
Ja, alles bleibt bei Bolzdudes, genau. Wir fangen mit dem ersten Thema direkt mal an und darüber hatten wir auch mit dem im letzten Podcast aufgehört, mit dem U21-Finale. Wir hatten da ja auch unter anderem beide unsere Tipps abgegeben. Wir haben beide für Deutschland getippt. Ja, gut, ist jetzt nicht so gelaufen, dass Deutschland gewonnen hat. Die Klasse hat sich da so ein bisschen durchgesetzt und das hat man auch, fand ich, bei den Deutschen gemerkt, die relativ ängstlich gespielt haben.
Ja, also das war ja in den ersten Minuten, also ersten 10 Minuten da hat man Angst gesehen. Also das war die Abwehr ängstlich, viel zu viele Fehlpässe und dann hat es ja auch nach 7 Minuten direkt gekracht. Und das Tor war sinnbildlich eigentlich für genau das Gleiche, was die ganze Zeit passiert ist. Keiner geht auf den Mann drauf, jeder nimmt die Verantwortung nicht auf und Fabian Ruiz hatte dann einfach einfach ganz locker gelaufen und hat dann einen schönen Kunstschuss gemacht und hat den Nübel dann überwältigt.
Ja, genau. Und es war, wie gesagt, viel zu einfach. Viel zu viel Platz gehabt. Nübel konnte wenig machen. Ja. Auch beim zweiten Tor hätte er wahrscheinlich mehr machen können. aber Dani Olmo hat sich halt so gedacht, jo komm, ich probiere es einfach mal. Und ja, Nübel sah ziemlich alt aus.
Deshalb
muss man aber ja auch sagen, dass nachdem dieses erste Tor gefallen ist, die Spanier deutlich zurückgezogener gespielt. Ja. Nicht mehr so aktiv am Spiel teilgenommen. Und das war das, was Deutschland geholfen hat. Es gab viel mehr Chancen. Am Ende stehen auch 14 Schüsse für Deutschland auf der einen Seite, auf der anderen Seite 12 Schüsse für Spanien, was natürlich auch nicht wenig ist. Aber die haben sich halt meistens wirklich aus Kontern oder auch aus Standards oder so entwickelt. Deutschland, wie gesagt, etwas offensiver gespielt, auch ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, jetzt nicht viel, 52 zu 48, ist jetzt auch nicht unbedingt erwähnenswert. Aber man hat sich mehr getraut. Hat aber die Tore auch nicht gemacht. Oder beziehungsweise ist nicht richtig zum Abschluss gekommen. Viele Dinge auch einfach mal drüber gesetzt. Auch im Aufbauspiel teilweise so dumme Fehler. Also ich verstehe auch nicht, warum man Dahoud da 90 Minuten durchgespielt hat.
Habe ich auch nicht.
Tut mir leid, aber wo der Neuhaus stand, habe ich mir gedacht, boah, endlich kommt der Dahoud raus. Weil der hat ja teilweise 2-Meter-Pässe gespielt, da denkst du dir auch nur, ach du Scheiße, ey.
Also das war auch so unkontrolliert. Der hat einfach irgendwo hingepasst, auf gut Glück. Der hat natürlich die ein oder andere Situation, war immer gut von ihm, aber das ist so, wenn es 2-mal im Spiel gut ist, aber 100-mal scheiße, dann bringt es ja im Endeffekt auch nichts, ne? Und das war bei Dahoud diesmal sehr, sehr schlimm, fand ich persönlich auch einfach nervig.
Ja, genau. Und dann auch, die Einwechslungen auch nichts mehr gebracht. Es wurden in Mecha, glaube ich, eingewechselt, ne?
Ja, genau. In Mecha, Neuhaus und Trichter.
Genau. Die wurden eingewechselt, auch leider nichts mehr gebracht. Wie gesagt, hätte man vielleicht in den letzten 10 Minuten dann auch nochmal getroffen, hätte man vielleicht echt noch auf das letzte Tor hoffen können. Aber Deutschland hat es leider nicht fertig gebracht und deswegen die Spanier verdient gewonnen, ist die Frage. Natürlich auch eine Aktion von Vallejo.
Ja.
Sehr grenzwertig gewesen, sagen wir es mal so.
Also für mich war das eine rote Karte, zu 100%. Ja. Der ist dann da nur in den Mann reingegangen. Und ob zur Absicht war oder nicht, da hätte ich als Schiri und auch der Videoassistent hätte rot geben müssen. Also das war für mich zu 100% eine glasklare rote Karte. Ob man das jetzt auf das gesamte Spiel schieben kann, weiß ich nicht, weil das war ja auch, Klostermann hat ja auch im Strafraum gefoult, hätte es Elfmeter für Spanien geben müssen. Das war dann immer so, ne, das muss man dann vielleicht ein bisschen überlegen, dass man nicht nur auf Vallejo geht, sondern auch ein bisschen überlegt. Aber im Endeffekt hätte das eine rote Karte geben müssen, auf jeden Fall. Und deshalb, da kann man dann wieder diskutieren, ist der Videoassistent überhaupt, macht der Sinn, weil irgendwie wird er dann doch nicht richtig eingeschaltet oder was war das für ein Hohlkopf? Also tut mir leid, aber da gibst du rote Karte dann. Ja, ist keine Auslegungssache.
Ja, ja, klar, das ist dann auch genau die Sache, es war in der 33. Minute. Deutschland hätte noch knapp eine Stunde Zeit gehabt, um in Überzahl das Spiel zu gewinnen. Und das wäre wahrscheinlich auch, ja, dann deutlich einfacher gewesen. Oder vielleicht hätte man es auch wahrscheinlich geschafft. Ja. Würde ich jetzt einfach mal sagen, zumindest von der Qualität aus.
Genau, auf jeden Fall.
Aber es sollte nicht sein. Deutschland hat leider verloren. Ich glaube, war das nicht 2017, wo die auch gegeneinander gespielt haben?
Genau.
Hat Deutschland ja damals gewonnen.
Ja. Was man aber betonen muss, das Tor von Amiri war schön. Das war ein schönes Tor.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Der hat mir sowieso auch im Halbfinale schöne Tore gemacht.
Amiri hat mir sehr gut gefallen. Ey. Schade, genau. Dass der... Gut, für Richter war es gut, dass er am Anfang verletzt war.
Ja.
Und er gespielt hat und auch echt gut gespielt hat, Richter. Aber genau. Auch danach, die Spiele kamen ja wirklich nicht mehr viel von Richter zustande. Deswegen ja. Die richtige Entscheidung, da auf jeden Fall Amiri zu bringen.
Fand ich auch. Also... Da kann man dem Kunz auch nichts vorwerfen, dass er da irgendwie falsch gehandelt hat. Natürlich hatte Richter seinen Hype, aber man muss ja auch überlegen, der Trainer, der sieht ja auch, was im Training passiert. Und
ja. Anscheinend
hat der Amiri da auch generell bessere Leistung gebracht.
Ja. Muss man aber natürlich trotzdem sagen, überhaupt kein schlechtes Turnier von Deutschland. Man hat sich wieder für Olympia qualifiziert. Das war ja sowieso das große Ziel auch, wurde ja auch schon von vornherein gesagt. Es wurde ja nie gesagt, dass man das, also klar, man will das Ding schon holen, aber das wurde ja nie so als klares Ziel ausgegeben, sag ich mal, bei der U21. Man hat gesagt, okay, mindestens für Olympia qualifizieren. Aber auch das Team des Turniers zeigt, dass es für Deutschland ein richtig gutes Turnier war. Sechs Deutsche sind im Team drin. Alexander Nübel, Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Henrichs, Dahoud und noch Luca Waldschmidt. Natürlich alle absolut verdient, wobei ich Dahoud nach dem Finalspiel nicht mehr verstehen kann, aber gut, er hat halt die Spiele vorher gut gespielt.
Ja. Und ich fand Klostermann zum Beispiel auch vielleicht fragwürdig, aber ich weiß ja nicht, wie bei den anderen Mannschaften es so war, wie die gespielt haben. Aber Henrich zum Beispiel, krasser Typ. Also den fand ich im Finale sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen und einfach ein Kämpfergeist, den man gerne sieht, auf jeden Fall. Also der hat mir echt gut gefallen. Wer war noch dabei? Nübel, ne?
Nübel, genau. Auch komplett absolut verdient. Ja, bis auf jetzt das letzte Tor, okay.
Ja, das kann, ne, auch Olli Kahn ist das mal passiert.
Genau. So, Jonathan Tah, für mich sowieso einer der besten Innenverteidiger beim Turnier.
Der war im Finale auch wieder stark, außer halt bei der Situation bei Ruiz. Da hat er auch irgendwie, keine Ahnung, auch einfach nur nach hinten gelaufen. Deshalb, aber sonst eine Wand. Der Typ ist eine Wand. Im Finale hat er trotzdem gut gespielt, aber ist eine Wand einfach. Ne?
Und dann halt noch Luca Waldschmidt.
Ja, Luca Waldschmidt auch
guter Typ. Ist, glaube ich, auch Topscorer geworden, ne?
Ja, genau. Der hatte die meisten Tore auch. 7 Tore. Er ist stark und ich bin mal gespannt, was mit Waldschmidt jetzt passieren wird, ob er wechseln wird.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Und generell, also die U21 von Deutschland hat sich nicht schlecht geschlagen. Spanien war auch stark. Muss man auch sagen, man hatte Probleme zum Beispiel bei Ceballos. Der hat den Deutschen viele Probleme bereitet. Sabal war auch relativ stark. Hatte ich auch jetzt nicht so auf den Schirm. Also den hat man schon auf dem Schirm, ne? Keine Frage. Aber dass der so auch in der zentralen Position so stark spielen kann, war stark. Und Dani Olmo fand ich natürlich
Olmo
auch stark.
Auch, ja,
sehr guter Typ.
Und natürlich auch Fabian Ruiz, ne? Ich glaube so... Neben Kebaus, so mit der Mittelfeldstrategie bei dem.
Ja, also der Typ ist krass. Also, was für ein überragender Fußball der spielt. Der ist wie so eine Respektperson. 1,89 groß und da hast du dann auch Schiss vor. Und das hat man auch gemerkt.
Ja, und trotzdem 1,89 trotzdem überhaupt nicht unbeweglich. Er kann trotzdem viele in Dribblings gehen und auch mal die Spieler aussteigen lassen. Natürlich auch super Pässe, die er spielen kann, dass er schießen kann, hat er auch gezeigt. Alles perfekt.
Perfekter Typ.
Ja.
Was sagst du so zum Abschluss zur U21 EM? Gibt es da irgendwie, wo du jetzt sagst, okay, da kann man sich drauf freuen in der Zukunft, jetzt zum Beispiel auf Deutschland natürlich gerichtet, auf welchen Spieler, also sagen wir mal, welcher Spieler wird von der U21 auf jeden Fall den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen? Jetzt mal abgesehen von Tah und Klostermann. Denkst du, einer davon wird es schaffen?
Da hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, Klostermann auch. Ja, das ist halt so die Frage. Also ich glaube, die Leute, die wirklich doch das Potenzial dazu hätten, also vielleicht auch jetzt schon oder vielleicht in näherer Zukunft dazu spielen, wie zum Beispiel in Dahoud, Oder vielleicht auch ein Waldschmidt, wobei ich, ein Waldschmidt ist dann halt auch die Frage, wo er eher dann bei Jogi Löw spielt, ob er auch eher ein Zehner ist oder vielleicht ein Stürmer vielleicht eher. Das ist halt so die Frage, ne? Weil Stürmer ist sowieso immer ein Problem in Deutschland gewesen. Klar, jetzt haben wir momentan Werner und Sané, die ja meistens vorne drin spielen, oder auch Gnabry, die das eigentlich sehr gut machen, aber Waldschmidt wäre da vielleicht auch mal eine Alternative. Könnte es vielleicht auch schaffen, weil Dahoud ist einfach das Problem, dass er zu viel Konkurrenz auf seiner Position hat, glaube ich, tatsächlich.
Ja,
glaube ich
auch.
Mit Kroos und Gündogan und was weiß ich, wenn Khedira wieder fit ist, okay, gut, ist ja auch nochmal die Frage, ne? Aber ja, da sind einfach auch zu viele andere gute Leute, die da ja auch schon drauf warten. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell in Henrichs schafft, weil auch immer die Außenverteidigerpositionen sehr stark umkämpft sind. Natürlich, klar, aktuell Jonas Hector und jetzt auch zuletzt hatte da ja Schulz gespielt.
Genau.
Das sind natürlich auch sehr gute Leute und da muss Benjamin Henrichs auf jeden Fall noch eine gute Saison in Monaco nächste Saison auch spielen.
Ja.
Dass er sich da auch mal wieder aufmerksam macht.
Genau, sehe ich auch so. Jetzt so, wen man vielleicht auch nicht vergessen dürfte, ist Nübel, weil die Neuer, die wird jetzt immer mehr und mehr gehen. Und ja, wenn Neuer weg ist, dann ist halt die Frage, wer wird Nachfolger? Natürlich Ter Stegen.
Ter Stegen
meiner Meinung nach natürlich klar, aber Ter Stegen, wie alt ist er jetzt? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Nübel ist 23, glaube ich, ne?
Oder ist ja, er auch Nübel ist. Nübel ist.
Ich guck 21, kurz nach.
Ich,
ne?
Ich weiß nicht, ob er 21 oder 22 ist er.
Ja, ist 22. Also, ne, muss man da mal gucken, wie das in Zukunft ist. Aber Nübel könnte natürlich auf jeden Fall als zweite Position da auch in irgendwann in der Zukunft natürlich auch eine Rolle spielen. Ist halt ein bisschen undankbar, ne, wenn man so hinter die Generation jetzt mal einen Ter Stegen, ja, ein Neuer vor sich, das ist halt ein bisschen undankbar für neuere Keeper. Aber muss man mal gucken, ne?
Ter Stegen ist übrigens 27.
Ter Stegen ist 27, ja. Ja.
Aber auch dahinter sind ja, sind ja auch noch Top-Leute, ne?
Ja,
so,
klar.
Kommt da noch ein Leno,
Ein Trapp,
genau, vielleicht auch, wenn er jetzt mal wieder eine bessere Saison spielt, vielleicht auch nochmal Timo Horn, ja. Aber dafür muss er erstmal wieder eine gute Saison spielen. Ja, es sind ja auch alles so Leute oder auch ein Baumann oder sowas, ne?
Ja, genau.
Die auch noch dahinter sind und auch echt gute Torhüter sind. So.
Ja.
Das kommt ja auch.
Ist halt
immer
ein bisschen
dazu undankbar. Ja. Was hast du so an der U21M, auch vielleicht von den Deutschen oder auch allgemein? Wo bist du so ein bisschen enttäuscht? Also was hast du so gesagt, okay, da hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet?
Jetzt mal auf die U21 Deutschland erstmal zu kommen. Ich habe zum Beispiel von Klostermann, ich hab nie so viele Leipzig-Spiele gesehen und dachte, Klostermann, okay, ist ein Top-Typ. Hat mir so bei der U21 jetzt nicht so, also er war nicht schlecht, aber so nicht so krass, also ein paar Abwehrfehler halt gehabt. Defensiv für mich nicht so stark. Offensiv natürlich war er gut. Aber der hat mich so ein bisschen enttäuscht. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was hat mich. Dann allgemein hat mich Frankreich enttäuscht. Fand ich generell nicht so stark. Auch Italien hat ja ein bisschen Pech gehabt. Ist ja Zweiter geworden. Bisschen unglücklich halt im Endeffekt. War ich ein bisschen, also ich hätte jetzt so zum Beispiel auch Serbien, keine Frage, von dem war ich auch enttäuscht, aber ich habe von Serbien nicht so viel erwartet wie von Italien und Frankreich. Frankreich ist weitergekommen, aber Italien halt leider nicht. Keine Ahnung, das war dann halt gegen Polen, weil Italien gegen Polen war ja da jetzt so ein bisschen der Knackpunkt für Italien. Und sehr enttäuschend halt einfach, ne?
Ja.
Ja. Aber sonst war jetzt für mich nichts, was mir jetzt so gravierend einfällt, wo ich enttäuscht war. Gab es da was für dich noch irgendwie, was anderes?
Also ich muss sagen, bei Deutschland, auch so wie du das mit Klostermann gesagt hast, fand ich auch wirklich bei den Spielen nicht so stark. Wie gesagt, offensiv klar, aber gegen die gegen die Teams, wo man dann auch mal ein bisschen defensiver stehen muss, wie zum Beispiel Spanien, doch nicht so ein gutes Abwehrverhalten gezeigt. Aber okay, muss er sich verbessern, wie gesagt, wird sich auch zeigen, ich denke auch, er wird seinen Weg machen, ist ja selber auch noch jung.
Ja,
wer mich so ein bisschen weil Deutschland enttäuscht hat, war tatsächlich auch, weil ich ihn ja als Spielertyp sehr, sehr mag, hatte ich ja auch selber schon mal erzählt, Enmecha, der ja auch eigentlich die ganzen Jahre immer nur in England gespielt hat, auch für die Nationalmannschaft gespielt hat. Ich hatte gehofft, von ihm ein bisschen mehr zu sehen.
Ja,
klar, er hat jetzt auch nicht so viel gespielt, weil halt auch die Stürmer vor ihm top waren. Und im Finale ist er ja dann auch was früher eingewechselt worden. Da war er ja relativ lange dabei. Aber es war halt von ihm dann trotzdem zu wenig. So fand ich. Was ich sehr, sehr schade fand. Also wenn er gespielt hat, habe ich von ihm nicht so viel gesehen, wie ich mir gerne erhofft hätte. Ich hatte erhofft, dass er vielleicht ein bisschen besserer Spieler ist und auch einen guten Abschluss und sowas hat. Aber ich weiß, er hatte im Spiel gegen, das war das Halbfinale gegen, wen haben wir da nochmal? Serbien war das? Nee.
Nee, gegen...
Das war nochmal das Halbfinale. Rumänien.
Rumänien, ja.
Ja. Im Halbfinale hatte ich eine Szene später noch auf YouTube in der Zusammenfassung gesehen. Da stand er alleine vorm Tor und haut den Ball 5 Meter drüber. Also da war ich so ein bisschen enttäuscht, aber sonst, wie du schon sagst, halt von den großen Teams, von denen man sowas erwartet, auch unter anderem von Belgien.
Stimmt, habe ich vergessen.
Weil du vielleicht echt so ein bisschen merkst, okay, du hast mittlerweile echt eine richtig gute belgische Nationalmannschaft, aber so vielleicht in den U-Mannschaften läuft es dann noch nicht so ganz, wie es sollte. Und klar, Belgien war auch vor ein paar Jahren, als die quasi Nationalmannschaft in dem U21-Alter war, auch immer ziemlich überragend. Und jetzt hast du aber so das Gefühl, sind letzter geworden hinter, okay, gut, gute Truppe gehabt, ne, Spanien, Italien und Polen. Aber 3 Niederlagen, ja, fand ich ein bisschen krass für Belgien, und da hätte ich mir auch noch vielleicht ein bisschen mehr erhofft, dass sie auch ein bisschen besseren Fußball zeigen.
Das stimmt, ne? Aber da muss man natürlich dann auch wieder sagen, hatten wir dann die Überraschung mit Polen, dann andersrum hatten wir noch Rumänien. Das waren dann so ein bisschen Überraschungen, ne? Also da kommt ja auch viel nach. Bei Rumänien habe ich das mal mitbekommen, dass da generell die jüngere Generation stark ist, ne?
Viele.
Und das hat man ja gesehen. Also die waren ja da auf vielen Positionen sehr stark besetzt. Bei Polen fand ich, da habe ich nie was von gehört, aber dann hat man es gesehen, wie stark die Mannschaft da im Endeffekt ist.
Bei Rumänien muss man ja auch sagen, sehr viele Spieler, von denen ihre, also was heißt sehr viele, aber die besten 2 in dem Turnier, mit Hadji und Puskas, beides Spieler, die auch erfolgreiche Väter gehabt haben.
Ja.
Und du hast halt wirklich gemerkt, dass sie richtig gut Fußball spielen können. Ja. Was ich noch sagen muss dazu, ist eigentlich auch, dass ich wieder das System sehr, sehr beschissen fand in der U21.
Ja.
Weil es halt, es ist schade, dass es sehr kurz war, die EM. Und dass halt auch immer nur der Erste weitergekommen ist, oder beziehungsweise dass es dann ja auch quasi dann noch der beste Dritte weitergekommen, der beste Zweite weitergekommen ist. Aber das wird sich ja auch dann in der nächsten EM ändern. Es wird ja dann wieder 4 Gruppen geben, das heißt auch mehr Mannschaften, mehr Spiele, und darauf freue ich mich auf jeden Fall, dass man auch noch ein bisschen mehr hat, was man sich dann angucken kann.
Ja, genau, also finde ich auch ganz gut. Jetzt, also ich, in meinem Kopf war halt nur, okay, die armen Jungs, wie lange Urlaub haben die denn jetzt nur? Also ich hätte eine Woche und 2 Wochen, dann ist wieder vorbei. Das fand ich halt ein bisschen schade für die Jungs, aber im Generellen hätte ich auch mir ein größeres Turnier auf jeden Fall gewünscht. Das stimmt. Ja. Aber da muss man natürlich, das ist dann noch wieder ein anderes Thema, wie viel Freizeit sollten oder wie viel Urlaub sollten die Jungs eigentlich bekommen, ne?
Ja.
Aber das kann man irgendwann mal diskutieren.
Ja.
Ich würde sagen, dann schließen wir die U21 EM damit ab.
Ja, genauso wie Deutschland. Wahrscheinlich erfolgreicher als Deutschland, aber okay.
Würde ich auch sagen. Obwohl, die Deutschen kann man natürlich auch nur loben. Haben gut gespielt.
Ja,
ne?
Also, auf jeden Fall.
Ne? Also ist nur nicht so enttäuschend wie die deutsche Nationalmannschaft 2018. Okay, gut. Dann kommen wir zu unserem zweiten Thema, das im Moment natürlich immer groß ist in dieser Vorbereitungszeit, nämlich die Transfers. Und genau am heutigen Tag wurde tatsächlich ein großer Transfer, beziehungsweise für den Verein ein großer Transfer getätigt, aber für mich generell auch ein interessanter Transfer.
Ja.
Nämlich, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Vornamen, Tanguy Ndombele. Ich weiß nicht, ob der Tanguy oder Tangur oder keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Tangai oder so, keine Ahnung.
Tangai, genau. Das wird man jetzt wahrscheinlich in England zu sagen, so Tengay. Die Tengay. Ndombele oder so, keine Ahnung.
Aber, ja, aber auf jeden Fall bei Ndombele sind wir uns ja ziemlich sicher.
Ja, genau.
Dass es so ausgesprochen wird.
Und der geht ja als ein großes Talent im zentralen Mittelfeld. Und den hat sich Tottenham mitgeschnappt. Und das ist ein, der größte Transfer seit, ich glaube, das ist der Rekordtransfer erstmal. Genau, Rekordablöse für Tottenham. Und es ist mit dem heutigen Tag der zweite Transfer, den man tätigt seit 517 Tagen, also seit ungefähr 2 Jahren. Und das ist schon bemerkenswert in der heutigen Zeit, so wenige Transfers zu tätigen. Finde ich bemerkenswert erstmal. Und ja, weißt du irgendwas über den Typen? Also kannst du da was sagen?
Also ich sag mal, viel spielen habe ich ihn auf jeden Fall nicht sehen.
Ja.
Ich weiß, dass er in FIFA so eine scheiß Future-Stars-Karte hatte. Das weiß ich. Aber natürlich, man hört immer so ein bisschen, ne? Und aber wie gesagt, auch von ihm habe ich nicht so viel gehört. Ich denke, liegt vor allem auch daran, dass bei Lyon ja dieses Jahr auch andere Spieler da waren, die wirklich sehr gute Leistungen gezeigt haben.
Ja.
Unter anderem Fekir oder auch in Mondi natürlich, über den viel geredet wurde, auch weil er jetzt zu Real gegangen ist, was wir letzte Folge schon gesagt hatten.
Ja, aber die Pay kennt man ja sowieso, also die Pay wird ja immer. Pay,
ja. Aber so Ndombele tatsächlich, so wie gesagt, selber noch nie was von ihm gesehen, wie er Fußball spielt oder sowas. Dafür gucke ich auch zu wenig Liga. Aber ja, man kennt ihn halt, ne? So vom Namen, sage ich mal.
Zu dem Thema aber, dass wir zu wenig Liga gucken, kann man natürlich jetzt schon mal beruhigen, dass wir zur Dingsbums jetzt zur Podcast-Season, wenn die Saison da auch beginnt, dass wir da ein bisschen uns mehr angucken.
Ja, auf jeden
das
Fall.
Auf jeden Fall.
Anderen Ligen, Entschuldigung.
Ja, genau. Genau, bei den anderen Ligen natürlich auch. Was man sagen muss, oder was ich sagen muss, ich habe von dem Typen ja halt nur mal so eine, kennen wir ja auf YouTube immer diese Videos, ne? Hat
ich glaube im letzten Podcast schon mal gesagt. Welcome to Tottenham Hotspur.
Genau, sowas. Das war, glaube ich, eine Welcome to, keine Ahnung was. Und da hatte ich, weil wird ja immer, wenn ein Gerücht kommt, direkt Welcome to, keine Ahnung was. Und da hatte ich nur mal ein bisschen was gesehen und der sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Also er spielt stark, er ist ein laufstarker Typ, so wie ich ihn gesehen, also so sah es auf jeden Fall aus. Interessanter Typ, also so ein Allrounder-Typ, ne? So wie man im zentralen Mittelfeld sich Spieler sich wünscht. So ein bisschen, ja, ich würde den jetzt nicht mit Pogba vergleichen, aber man kann es vielleicht vom Allrounder-Ding halt machen. Aber so generell habe ich von dem auch nichts gesehen. Ich weiß auch
halt
nicht viel Lyon in der Champions League gespielt hat. Ich habe Lyon nur mal gegen Hoffenheim kurz mir angeguckt. Aber mehr habe ich da jetzt auch nicht gemacht. Aber interessanter Typ. Also wenn man schon so viel Geld für den ausgibt, und bei Tottenham kann man sich sicher sein, wenn man so viel Geld ausgibt, dann muss es auf jeden Fall ein guter Typ sein. Ne?
Ja, also wie gesagt, er hat halt in der Ligue 1, achso, nee, das sind die gesamten Leistungsdaten.
3 gelbe Karten kassiert.
3 gelbe Karten kassiert. Nee, 1 Tor, 7 Vorlagen gemacht in 34 Spielen. Gut, klingt jetzt auch erstmal nicht so krass, aber er ist halt zentrales Mittelfeld. Ist halt auch dann die Frage, wie sehr er nach hinten arbeitet und alles.
Ja, hier spielt er sogar defensiver. 23 Spiele sogar eher
als defensiver
Mittelfeldspieler gespielt. Und hat dort dann eher die Torvorlagen gemacht. Und dann wurde er was offensiver eingesetzt. Dann hat er halt auch die Türchen gemacht. Aber Allrounder halt einfach, ne? Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Finde ich auch gut so. Das ist auch wichtig. Ja,
auf jeden Fall.
Jetzt steht hier nicht, Nationalmannschaft hat er auch schon debütiert, ne?
Ja, hat er schon am 11.10.2018. Hat jetzt 4 Spiele mittlerweile für die französische Nationalmannschaft. Ja, könnte wahrscheinlich auch in irgendeinem afrikanischen Land spielen.
Ja, genau. Kongo. Ja. Hat aber noch keins von Anfang an gegen Uruguay anscheinend hat er gespielt, aber hat noch keins zu Ende gespielt. Aber das kommt bestimmt noch, weil man muss ja auch bei Frankreich sagen, die haben einen generell starken Kader, also einen vielseitig großen Kader. Und da ist Ndombele auf jeden Fall ein interessanter Transfer. Und ich bin persönlich sehr gespannt, was er bei Tottenham Hotspur bei den Spurs also so ein bisschen bringen wird, weil er weil die Spurs einen interessanten Kader haben und weil er halt so viel kostet, kann es ein kleiner Zwang für ihn werden, ne? Weil so lange der größte Transfer bei Tottenham und so weiter und so fort kann natürlich auch so ein bisschen Druck bringen, ne? Für so einen jungen Typen.
muss man natürlich aber auch sagen, er hat sich in ein sehr starkes Mittelfeld, in einem sehr starken Mittelfeld muss er sich jetzt auch zurechtfinden, ne?
Boah,
das stimmt. Also was da ja teilweise für Leute spielen, neben ihm unter anderem zum Beispiel noch Moussa Sissoko, klar hat jetzt auch nicht mehr so oft gespielt, aber es spielt noch aktuell natürlich noch, muss man dazu sagen, Christian Eriksen und auch ein Dele Alli oder auch ein Eric Dier in Tottenham.
Wanyama und
Wanyama, genau, also das sind auf jeden Fall auch starke Leute. Kann aber natürlich auch sein, dass sie sich da vielleicht schon so ein bisschen auf den vielleicht Eriksen-Abgang vorbereiten.
Ja.
Klar tun sie mit Ndombele ein bisschen defensiveren Spieler verpflichten, wobei Dele Alli natürlich auch einer ist, der viel auf der Position von Eriksen schon gespielt hat.
Ja.
Weil bei Christian Eriksen gibt es ja jetzt auch schon einige Zeit lang Gerüchte. War ja, glaube ich, auch schon jetzt diese Saison beim Gespräch bei Real.
Inter Mailand war angeblich
unter anderem noch.
Ja, genau. Angeblich wurde er jetzt auch an Real Madrid angeboten. Also, muss man mal gucken, ne, was da jetzt um Christian Eriksen kommt. Weil für mich ist Christian Eriksen der stärkste Spieler von Tottenham.
Ja.
Jetzt nicht mit Abstand, aber er ist der stärkste meiner Meinung nach, weil er so der Spielgestalter ist von Tottenham.
Ja.
Und da muss man mal gucken, wer den holen wird. Ich glaube, Eriksen hat auch, glaube ich, nicht mehr so lange einen Vertrag. Ich glaube, nächstes Jahr läuft er schon aus. Und dann dann ist man jetzt unter Zugzwang. Entweder Eriksen jetzt verkaufen oder nächstes Jahr ablösefrei.
Stimmt. Genau das werden halt auch die Tottenham-Verantwortlichen wahrscheinlich auch versuchen.
Genau, das denke ich auch. Okay. Dann gehen wir von dem Top-Transfer der Spurs zu einem meiner Meinung nach Schnäppchen, wirklich krassem Schnäppchen, nämlich Sarabia zu PSG für 18 Millionen, bei einem Marktwert von 40 Millionen.
Ja.
Und da tritt nämlich die wunderschöne Ausstiegsklausel, die ja in der La Liga beziehungsweise generell in Spanien ja eine Pflicht ist. Ganz kurz, was ist deine Meinung generell zu Ausstiegsklauseln und dann zu einer Pflicht von Ausstiegsklauseln?
Also Ausstiegsklauseln, klar, für den Spieler an sich immer gut, wenn er eine Ausstiegsklausel hat. Er kann, wenn der Verein bereit ist zu zahlen und wenn sie eine gute Saison spielen, sind sie ja meistens eh schon da bei dem Marktwert und dann denken sich die Vereine, ach ey, fuck drauf. Also für den Spieler auf jeden Fall gut, aber Vereine können sich dadurch auch extrem das Genick brechen. Und deswegen ist halt so die Sache oder auch die Frage, sind die für die Vereine oder ist es sinnvoll bei einem Verein? Ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass einfach jeder Spieler auch eine Ausstiegsklausel eigentlich im Vertrag drin hat.
Ja.
Auch in anderen Ligen, nicht nur in der Liga jetzt vielleicht, außer vielleicht so Jugendspieler oder was weiß ich. Aber sonst, wenn einer einen Profivertrag unterschreibt, bekommt er eigentlich schon fast direkt eine Ausstiegsklausel drin. Aber wie gesagt, ich finde es eine gute Alternative, auch für die Vereine, die einen Spieler kaufen wollen, kriegen ihn dann billiger, weil beim Verein nicht aufgepasst wurde oder weil der Spieler sagt, er will was anderes. In dem Sinne vom Spieler finde ich es eigentlich ja ganz gut. Außer es sind so extrem übertriebene Ausstiegsklauseln, wie zum Beispiel es vor ein paar Jahren oder jetzt vor letztem Jahr, wo dann von angeblich von Cristiano Ronaldo oder von Messi die Ausstiegsklausel rausgekommen sind, die bei einer Milliarde liegen.
Genau, das sind ja dann diese, hier bei Real Madrid und Barcelona, die machen es ja generell so, dass die Ausstiegsklauseln ihrer Spieler so hoch liegen, weil es halt eine Pflicht ist und dann machen die es einfach dass unrealistische Summen da rauskommen.
Ist ja auch jetzt bei Rafael Varane vor kurzem rausgekommen. 400 Millionen hat der in der Ausstiegsklausel stehen.
Also, unnormal einfach. Das ist unnormal.
Da finde ich es dann einfach krass. Aber gut, die Vereine in Spanien müssen es ja so machen, wie gesagt.
Genau, und deshalb umgehen die das. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich finde es für den Spieler immer gut, weil wenn der Spieler sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich wechseln, dann kann der Gegner, also ein Verein mit der Ausstiegsklausel dann tatsächlich dann auch den Spieler freikaufen. Das Problem ist dann halt einfach für Vereine, ne, wenn die jetzt sehr niedrig sind, bei Sarabia sieht man das jetzt, ne, hat den dann verpflichtet und wahrscheinlich hat der Berater dann gesagt, naja, wir wollen ja keine, ne, wir sehen 18 Millionen würde ausreichen für eine Ausstiegsklausel. Jetzt ist die Frage, ob das eine Ausstiegsklausel für ausländische Vereine war oder keine Ahnung was.
Ja.
Aber für Sevilla scheiße, für Sarabia jetzt gut, ne, weil PSG ein krasser Name ist und er eine krasse Saison gespielt hat. Wenn man jetzt mal auf den Spieler eingeht und von den Ausstiegsklauseln weggeht, der hat 40 Scorer-Punkte in 52 Spielen geholt. das musst du auch erstmal schaffen, ne? Sevilla, natürlich eine starke Mannschaft, keine Frage, aber Respekt, und dafür hat PSG sich jetzt echt einen guten Spieler holen können, für 18 Millionen, in der heutigen Zeit ein niedriger Preis.
Ja, vor allem auch für PSG, ne? Natürlich ein sehr niedriger Preis.
Ja.
Keine Ahnung, ob sie da jetzt auch noch ein bisschen was Financial Fairplay machen wollten, aber gut, für die natürlich auch ein, wie gesagt, niedriger Preis im Vergleich zu dem, was man auch letztes Jahr verpflichtet hat, ne?
Ja.
Aber okay, warum nicht, wenn Sarabia da spielt? Gut für ihn. Ich denke mal, jetzt im zentralen Mittelfeld ist er sowieso ein bisschen Platz geworden, wegen ja. auch Rabiot, zu dem wir ja gleich auch nochmal kurz kommen. Deswegen, lass es ihn machen.
Ja.
Soll er machen. Und ich bin gespannt, ob es einer ist, der auch da spielen wird, oder ob es auch ein ewiger Bankdrücker sein wird.
Ja, das denke ich auch. Und Rabiot ist eigentlich ein gutes Stichwort, finde ich. Dass wir da direkt mal rübergreifen können. Und Rabiot ist ja so ein bisschen, ja, das ist so ein kleines Sinnbild dafür, dass auch Vereine manchmal Arschlöcher sein können.
Ja.
Denn Rabiot hat klar gesagt, ich möchte gehen, ne? Hat dann gesagt, okay, er lässt den Vertrag auslaufen. Für den Spieler erstmal macht es ja Sinn, weil der Spieler kann dadurch mehr Geld bekommen. Also die Spieler bekommen ja dann, glaube ich, so ein Geld, wie nennt man das? Ich weiß nicht, die bekommen dann, meinst ja...
Entschädigungsgeld oder was
meinst, genau, du? Diese Summe da, diese Entschädigungssumme oder so, wo die dann wirklich, also wirklich, wenn sie ablösefrei sind, bekommen sie ja echt ein gutes Geld dann meistens. Ist zum Beispiel lustig, Balotelli, das ist nur ein kleines Beispiel, der ist ja jetzt schon wieder vereinslos, und ich glaube, der hatte das schon auch schon ein paar Mal gemacht, dass er ablösefrei zum Verein gewechselt ist. Wahrscheinlich, dass er dann diese Summe bekommt. Also
ja, auf
jeden Fall nicht dumm, der Typ. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, PSG hat ihn dann einfach nicht mehr spielen lassen. Dann hat er ja auch ein bisschen Scheiße gebaut, Rabiot, ne, keine Frage. Und dann... ja, es ist halt passiert, dass das Muttersöhnchen, der Rabiot, dann dann für die zweite Mannschaft spielen musste, glaube ich, oder für die Jugendmannschaft. Und die Mutter dann halt sich die ganze Zeit beschwert hat überall und gesagt, das kann ja nicht sein und so weiter und so fort, was ich auf der anderen Seite auch so sehe, weil Rabiot ist ein starker Spieler.
Ja.
Aber auf der anderen Seite lässt man sich nicht von seiner Mutter vertreten, wenn die anscheinend auch die ganze Zeit nur aufs Geld aus ist, ne? Weil ich schätze mal, die hat dem das...
Da gibt es ja einen ähnlichen Fall, ne, der es auch gemacht hat. Ne, mit, war doch auch La Soga, ne? Wo sich da irgendwie die Mutter dann eingemischt hat.
Ja.
Und da denke ich mir auch nur so, ja, okay, ja. Alter.
Also
muss ich
nicht,
auch nicht, ja.
Nee, also ich glaube, ich es wäre schlauer, wenn man die Mutter dann auch da raushält, ne?
Ja.
Aber sonst Rabiot, ein interessanter Typ. Richtig starker Spieler eigentlich. Also, ist jetzt schon 24, ich dachte, er wäre noch ein bisschen jünger, aber ist ja auch noch relativ jung.
Ja.
Und bei PSG hat er ja immer gut gespielt in den letzten Jahren. Man muss sich vorstellen, er ist erst 24, hat schon 163 Spiele in der Liga, 36 Champions-League-Spiele und so weiter und so fort. Insgesamt in seiner jungen Karriere für den Verein, also für PSG, 240 Spiele gemacht.
Ja.
Das ist Erfahrenheit. Jetzt ist die Frage, wie ist er, also wie weit ist er jetzt rausgegangen aus diesem Profibereich und kann dann für Juventus einschlagen.
Da ist es ja auch immer so die Sache, die jetzt zukommt, ne? Wie du sagst, er hat bei der zweiten Mannschaft mitgespielt. Ist dann halt die Frage, ob er dann wenigstens bei der ersten mittrainiert hat, um da wenigstens so im Training das Niveau zu haben. Oder hat er auch da schon gesagt, yo, wenn ich eh nicht bei denen spielen kann, ich auch mit der zweiten Mannschaft trainieren. Das weiß man ja
genau.
Alles nicht genau.
Ja.
Oder ob er überhaupt zum Training gegangen ist oder so. Aber das ist ja auch so ein großer Punkt, den ich immer als sehr kritisch ansehe. Wenn jemand so lange nicht gespielt hat, egal ob es jetzt eine Verletzung oder weil der Verein sagt, ey, Alter, du willst wechseln, dann spielst du auch nicht mehr. Das ist halt diese Problematik. So dann wieder komplett im Profifußball auf einem hohen Niveau, vielleicht sogar auf einem höheren Niveau als den du in der Liga A hast mit der Serie A. Wieder Fuß zu fassen, wird sehr schwer. Aber da muss man halt einfach gucken, wie er es hinkriegt. Ich denke, das ist auch viel eine Kopfsache.
Klar.
So, und er kann die Sachen ja.
Und, ja, klar.
Und er wird sie nicht verlernt haben. Und genau, das ist halt die Sache, dass er da auch bei Juve hoffentlich an seine alten Zeiten anknüpfen muss. Muss man natürlich auch dazu sagen, bei Rabiot einer, der letztes Jahr noch bei den Bayern im Gespräch war, wo gesagt wurde, okay, vielleicht kommt der zu den Bayern oder geht zu den Bayern. Ist ja auch wieder nichts draus geworden. Aber ich denke, Juve hat sich damit jetzt ja zwei Top-ZMs auf jeden Fall ablösefrei geholt. Und Top. Das ist einmal noch dann dazu noch Ramsey gewesen.
Ja.
Der auch ablösefrei kam. Und da muss man natürlich auch sagen, jetzt viel Angebot im Mittelfeld.
Richtig viel.
Und wenige Positionen, die du ausfüllen kannst.
Ja. Da ist jetzt die Frage, also mindestens einer. Einer muss mindestens gehen, wenn nicht sogar zwei. Und wenn ich jetzt überlege, man hat, also wen ich jetzt mal ausschließen würde, ist Emre Can. Der hat eine Top-Saison gespielt bei denen. Und warum sollte man den dann gehen lassen? Der ist auch erst 25. Aber dann hat man hat halt ein großes Angebot, wo ich dann wenig jetzt als Abgang sehen könnte, wäre Sami Khedira.
Sami Khedira auf jeden Fall, ja.
Den sehe ich da jetzt eher als Kandidat ebenfalls. Matuidi ist auch relativ alt mittlerweile, also auch schon 32 und natürlich ein Top-Spieler, keine Frage, aber jetzt ist die Frage, will man nochmal für Matuidi gut Geld kassieren oder sagt man, weil dem sein Vertrag läuft auch nächstes Jahr aus, oder sagt man, man behält Matuidi und verlängert mit ihm oder so, also weil es wäre jetzt vielleicht das letzte Mal, dass man für ihn nochmal eine schöne Ablöse bekommen könnte. Weil bei Bentancur kann ich mir nicht vorstellen, dass er geht. Nee. Pjanic könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, außer es gibt irgendeine Mannschaft, die ein Top-Angebot macht. Und da würden mir halt Khedira und Matuidi direkt ins Auge fallen für den Abgang.
Ja, die beiden auf jeden Fall. Wobei man natürlich auch vorstellen kann, dass man vielleicht bei Blaise Matuidi sogar sagt. Also ich denke, Khedira ist für mich eigentlich zu 100% sicher. Ja. Auch mit seinen Herzproblemen, die er ja jetzt vor kurzem hatte, auch jetzt lange schon raus gewesen. Und Khedira ist auch einer, der will spielen, dass er von sich selber aus sagen wird, okay, dann suche ich mein Glück irgendwo anders. Vielleicht nochmal nach Deutschland zu einer schwächeren Mannschaft oder was weiß ich. Also was heißt schwächere Mannschaft, jetzt vielleicht Europa League oder so spielt. Mir aus auch eine Champions League Mannschaft, Frankfurt, genau.
Frankfurt, gut, Gladbach,
Frankfurt spielt keine Europa League mehr, aber
Ich wollte gerade Stuttgart sagen, aber zweite Liga wird er wahrscheinlich nicht spielen wollen.
Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ja. Auch wenn er daherkommt, aber das glaube ich nicht.
Ja, oder er geht halt noch, oder verdient nochmal fett Geld in Dubai oder so. Oder in China könnte ich mir das nicht vorstellen, aber irgendwo anders. Warum nicht? Er ist 32, da darf er sich das auf jeden Fall leisten. Und dann kommt er danach nochmal nach Stuttgart für ein Jährchen oder so.
Ja, ist natürlich dann auch die Frage, ne? Auch ein Dybala, der oft im Mittelfeld gespielt hat, ob man den eventuell nicht verkauft, weil da war ja auch viel Gespräch am Anfang rum. Auch da mal wieder Bayern dran gewesen. Das ist halt auch so die Frage, ob man sich nicht eventuell da auch von ihm trennen will. Aktuell Atletico Madrid und Bayern noch hier bei Transfermarkt jetzt als Gerücht aufgeführt. Ja. Ich denke mal, aus Bayern wird dabei aber nichts werden. Atletico vielleicht, nachdem jetzt auch Griezmann gegangen ist.
Wäre eine Option.
Ja, ungefähr selber Spielertyp, auch selbe Position ungefähr, diese hängende spitze Stürmer. Auf jeden Fall.
Das ist die Sache. Also Dybala wäre da eine Option, weil Juve wird ihn wahrscheinlich für die 85 Millionen Marktwert ziehen lassen, weil Dybala ist halt die Frage, ne? Der hat bei Juventus auch eine größere Rolle tatsächlich gespielt. Vielleicht 100 Millionen. Aber, ist ja egal. Ne? Natürlich ist Atletico eher an Joao Felix dran. Ist dann halt die Frage, Joao Felix holen, der relativ jung ist, starke Saison gespielt hat, aber die Erfahrung noch nicht hat, oder Dybala, der die Erfahrung hat, aber für einen ähnlichen Preis nicht mehr. Also er ist noch nicht alt, ne? Aber er ist auch nicht der Jüngste.
Ja.
Er ist so ein Mittelalter.
Ja, bei Dybala war aber ja auch immer so die Sache, dass man jetzt in der letzten Saison immer wieder gehört hat, dass er nicht mehr so glücklich ist in Juve.
Ja.
Aber das ist halt dann, das wird sich alles noch zeigen, denke ich.
Genau. Man hat halt auch einen Higuain bei Juve, ne? Der noch da bleibt.
Also, ja gut, ne, du hast auch sowieso vorne im Sturm ja sowieso, bist du top aufgestellt, ne? Ronaldo und die letzte Saison ist ja auch schon oft aus die Außen ausgewichen, mein Gott. hat die meisten Spiele als Rechtsaußen gemacht. Da hast du aber halt auch viele Spieler. Douglas Costa, Cuadrado. Muss man dann halt gucken. Ne? Und einer mit. Also ich finde ihn stärker als Cuadrado und Costa.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, muss man dann halt gucken.
Das stimmt. Gut, okay. Dann war es das zu dem Thema.
Genau, zu Rabiot und Juve.
Und jetzt kommen wir zum Thema. Das gab aktuell hier in Deutschland ein bisschen was Streit um diesen Typen, um den jungen Mann. Die einen sagen, es macht Sinn, die anderen sagen, es macht keinen Sinn. Und natürlich geht es um den wundervollen Pokerstar und dem Typen, der gerne mal ins Netz nicht so schöne Bilder schickt, nämlich der liebe Max Kruse, der Ehrenmann.
Ja, geht zu meiner Meinung nach.
Sagst du, das ist eine gute Entscheidung für ihn? Oder sagst du eher, er hätte dann ja auch in Bremen bleiben können?
Ja, meiner Meinung nach hat er sich verpokert. Also,
echt?
Ja, definitiv. Ist zu Fenerbahce gewechselt, hat gesagt, er will gerne zu einem Club, der europäisch spielt. Tut er nicht. Ja. Also, man versteht es, glaube ich, nicht so ganz. Ich schätze einfach, dass bei ihm das Problem war, er hat wirklich lange gewartet, hatte vielleicht auch Angebote von Vereinen, die vielleicht wirklich auch europäisch gespielt haben. Aber er hat sich gedacht, jo, ich glaube, da kommt noch was Besseres. Und dann haben die Vereine gesagt, jo, da haben wir keinen Bock drauf. Guck, wo du landest.
Ja, genau.
Und dann ist es letztendlich Fenerbahce geworden.
Ja. Ja, das, also die Aussagen von ihm waren halt einfach dumm. Haben wir das in der letzten Folge auch gesagt gehabt, dass man dann vielleicht auch manchmal einfach mal die Fresse halten sollte. Nee, ich glaube nicht, das war eine andere Diskussion, aber das ist halt generell so, dass Fußballspieler manchmal einfach die Fresse halten sollten und nicht immer in Interviews irgendeine Scheiße quatschen sollten, wenn es im Endeffekt nicht so klappt. Hatten wir jetzt auch schon bei etlichen Spielern, bei Hummels zum Beispiel genau das gleiche. Hat ja auch immer, das ist halt einfach schwierig. Natürlich, also in der Hinsicht hat sich Max Kruse verpokert, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde aber, der Wechsel zu Fenner im Grundprinzip eigentlich gar nicht mal so dumm. Weil Fenner ist ja generell eine Mannschaft, die auf jeden Fall europäisch spielen wird. Mhm. Das war jetzt eine scheiß Saison von denen. Die haben eine abgekackte Saison gespielt, aber Fenner gehört zu den drei großen Mannschaften in der Türkei.
Ja, das auf jeden Fall.
Als erst dachte ich, vielleicht hat er sich vertan, so wollte eigentlich zu Gala gehen oder zu Beşiktaş. Ich weiß gar nicht, Beşiktaş spielen die auch international? Bestimmt.
Ich meine, Beşiktaş spielt, ja.
Ja, dann hat er sich gedacht, okay, gehe ich zu Fenner, die spielen bestimmt auch international, und dann hat er nachträglich gesehen, oh, Fenner spielt die Saison doch nicht international. Vielleicht so, aber er wird ja nächste Saison auf jeden Fall international spielen und er könnte dort der große Held werden. Und das ist in der Türkei ja mal gerne normal, spielst eine gute Saison und direkt wirst du unnormal gehypt. Und dann kann es ja gut sein, dass Fenner denen nochmal ein besseres Angebot macht, eine Vertragsverlängerung, sagt, du kriegst jetzt hier mehr Geld und du darfst jede dritte Woche pokern gehen auf unseren Nacken. Keine Ahnung. Und dann hat man da natürlich für ihn dann auf jeden Fall eine bessere Aussichten als in Bremen. Weil Bremen, wann hat Bremen das letzte Mal international gespielt?
Aber
da gab es noch Dinosaurier und das ist dann das Problem. Auf der einen Seite verzettelt, ja. Auf der anderen Seite meiner Meinung nach nicht. Also ich finde, der Wechsel ist von seinen Aussagen her dumm, aber vom sportlichen Sinn gar nicht mal so dumm. Außer es gäbe jetzt Angebote von Gladbach und so weiter und so fort, wo er dann international hätte weiterspielen können.
Muss man halt auch einfach sagen, dass Werder Bremen auch, trotz dass sie nicht mehr lange international gespielt haben, definitiv dieses Jahr näher an der Europa League waren, als es Fenner war, ne? Wahrscheinlich
ja, in der ganzen
Saison so gefühlt.
Ja.
Deswegen, okay, gut, ja, du hast recht. Ich denke mal auch, dass es Fenner nächstes Jahr wieder schaffen wird, in der Europa League zu spielen. Oder zumindest international zu spielen. Ist ja egal, ob es jetzt Europa League oder Champions League wird. Aber, wie gesagt, er verdient weniger Gehalt und das ist halt genau das, was du sagst, mit von wegen, er hat, wenn er andere Angebote hatte, okay, warum er die nicht nehmen wollte, weiß keiner. Problem ist, ja, meiner Meinung nach, er hat sich halt zu viel verquatscht, wie du gesagt
genau.
hast. Er hätte einfach mal die Schnauze halten sollten, hätte da in Ruhe sein Pokern spielen sollen oder sich bei gewissen Sachen im Hotel filmen sollen.
Das war Dali Alli.
Ja gut, okay, ne, das Video von Kruse ist, glaube ich, damals auch im Hotel entstanden.
Echt? Aber das hat er ja selber gemacht. Das Dali Alli war ja ein Mannschaftskollege.
Ja,
ja. Ne? Also. Ja. Aber der Kruse auf jeden Fall der Schniedelwutz der Woche, würde ich mal sagen, ne?
Ich glaube, Schniedelwutz ist Jahrzehnte, Alter.
Da hat er wahrscheinlich mit Photoshop auch gut arbeiten können.
Das war doch damals so mit, wer war das denn nochmal bei dem Spiel, Alter, wo da der Pimmel rausgekommen ist, Alter, bei der Hose. Wer war das denn nochmal?
Sebastian Kehl.
Ja, genau. Ich. Ja.
Ja, also.
Das war ja beim Spiel. Ich meine, gut, genau. kann er ja nichts führen, ne? Aber.
Ja, hast du verkackt, ne? Also. Ja. Naja, okay. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Würde ich jetzt einfach mal ein anderes Thema anschlagen. Aber zum Kruse, also du sagst falsche Entscheidung. Generell. Sagst
ja,
du falsche
Entscheidung oder nicht? Auch wie du sagst, teils. Also ich sag eher noch eine falsche Entscheidung als eine richtige Entscheidung. Einfach, weil ich auch dazu sehe, dass er schon 31 ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der Kruse nächstes Jahr sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich poker jetzt, Alter, und gut ist. Das kann ich mir bei dem Kruse auch vorstellen. Bei dem Typ weiß er halt nie.
Das stimmt. So. Also der Typ ist sympathisch, aber bei dem weiß er halt nicht, ob der morgen einfach sagt, nee, komm, Fenner, fickt euch, ich werde jetzt Pokerstar und gehe nach Amerika. Vielleicht hat er seinen Aussagen doch dann, oder er dachte so, ja, ich habe ja gesagt, ich will europäisch spielen. Jetzt meinte der aber nicht international, also im Pokal, sondern er will weiter europäisch spielen und geht dann nach Amerika irgendwann, um da Pokerstar zu werden.
Ja.
Kannte natürlich auch, dass wir die Aussagen von ihm falsch interpretiert haben, ne?
Ja.
Kann man natürlich jetzt auch sagen, ne? Ich sag das aber jetzt nur, weil ich möchte, dass der Kruse mich auch mal nach Bremen einlädt, wie diesen Wisca Barca. Ich weiß nicht, ob du hast das gesehen. Hat er den nach Hause eingeladen. Deshalb, ich sag das jetzt nur, damit der Kruse mich sympathisch findet und ich auch mal zu dem nach Hause darf. Okay. Kommen wir zu einem nächsten interessanten Spieler. Das ist Manolas, ein Grieche, 36 Millionen, Ausstiegsklausel. So viel Geld hat lange kein Grieche mehr gesehen. Ist das ein Schnäppchen für Napoli? Also deiner Meinung nach? Also, weil ja, 36 Millionen beim Marktwert von 45 Millionen. Marktwert
von 45 Millionen, ja, auf jeden Fall. Auch vor allem, weil er wieder eine gute Saison gespielt hat in Rom. Auf jeden Fall, das ist ja auch jetzt ja schon wirklich seit ein paar Saisons. Wahrscheinlich auch in der Abwehr wahrscheinlich so mit einer der Besten.
Ja.
Und für Napoli auf jeden Fall auch ein Fortschritt, finde ich. So, wenn du jetzt siehst, was sie sonst in der Innenverteidigung. Und klar, Koulibaly, wenn er bleibt. Aber Koulibaly und Manolas, das wird schon eine richtig starke Abwehr sein.
Boah.
Ja. Und wenn du da vorher dann Maximovic hattest, gut, auch kein schlechter Spieler, aber Manolas ist halt nochmal ein anderes Maß. Oder auch ein Tonelli oder von mir aus auch Albiol, Chiriches. Das ist schon eine deutlichere Steigerung. Auf jeden Fall
Nee, sag du erst.
Neapel hat es dieses Jahr schon gezeigt, sind ja auch Vizemeister geworden. Und vielleicht wollen sie jetzt trotzdem wirklich nochmal ein bisschen mehr angreifen. Und tun meiner Meinung nach auch mit einer der besten Verteidiger aus der Serie A verpflichten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und als Stamm-Innenverteidiger Koulibaly und Manolas ist erstmal ein Machtwort, weil so eine gute Innenverteidigung gibt es eigentlich nur bei Juve. Ne? Also diese Innenverteidigung gab es eigentlich nur bei Juve oder bei Ultimate Team. Aber ich habe es gerade erst gesehen, aber was haben die für ein Überangebot in der Innenverteidigung? Also da wird natürlich auch mal jemand gehen müssen. Da
muss auf jeden Fall was
gehen. Ich sag mal, ich könnte jetzt eigentlich fast alle aufzählen, außer vielleicht Manolas, Koulibaly und vielleicht Maximovic, das sind drei Innenverteidiger, wo ich sagen könnte, okay, die kann man verkaufen. Raul Albiol ist alt, den könnte man vielleicht auch behalten und dann einfach als Ersatzspieler, da würde er sich vielleicht auch mit zufrieden geben, aber dann sieht man so Spieler wie Chiriches, der einfach komplett nicht gut ist, also den finde ich wirklich, also meiner Meinung nach einer der schlechtesten Innenverteidiger, den ich seit langem gesehen habe. Also den fand ich schon bei Tottenham scheiße, dann schon ist der, glaube ich,
nicht gut,
dann ist er gewechselt und also
ja, der ist von Tottenham direkt nach Neapel gegangen.
Achso, ja, ich dachte, der war
woanders. Der kam aus Bukarest nach Tottenham und dann nach Neapel.
Ah, okay. Ja, aber ja, auf jeden Fall ein scheiß Innenverteidiger. Immer wenn ich in Spielen gesehen habe, ja, absolut, absolut scheiße. Und die anderen Spieler, so Luperto, 22-jährig, also wird verliehen. Und Igor Lasicki wird wahrscheinlich auch verliehen oder verkauft. Auch, ne? Ja. Ne? Und ja, generell trotzdem starker Kader von Napoli. Und man musste bei denen ja auch sagen, dass die Transferphase bei denen noch nicht vorbei ist. Ne? Ja. James soll kommen, Ancelotti ist ja voll geil auf den und möchte den jetzt unbedingt haben. Und, ja, aber
wäre auch für beide Seiten auf jeden, ja, Fall ein guter Transfer für beide Seiten. Aber auch wenn du da schon den ganzen Kader anguckst, halt von Neapel, ne? Du hast auch ein richtig stabiles Mittelfeld mit einem Alan, der eine super Saison gespielt hat. Du hast einen Fabian Ruiz, der jetzt auch in der U21, haben wir gerade noch drüber geredet, eine richtig starke Saison gespielt hat und dann natürlich auch vorne im Sturm. Dries Mertens, ich glaube, Milik hat jetzt letzte Saison gar nicht mehr so oft gespielt, aber auch
Insigne. Er war leider verletzt, ne?
Ja, Insigne auch vorne im Sturm, ne? Also das sind schon richtig gute Namen. Und ja, dann muss man auf jeden Fall mal gucken. Die können auf jeden Fall oben mit angreifen. Wieder. Auch wie diese Saison halt.
Genau.
So, auch nächstes Jahr in der Champions League. Wie du schon sagst, mit James. Ancelotti ist heiß auf ihn. Kann ich auch absolut nachvollziehen. James ist für mich immer noch ein sehr guter Spieler. Und auch für James wäre es, glaube ich, ein sinnvoller Wechsel.
Ja, auf jeden Fall. Nur mal ganz kurz zu Milik. Der war diese Saison tatsächlich nicht einmal verletzt. Aber hat auch 20 Tore geschossen, also so schlecht auch nicht, und hat also 35 Ligaspiele gespielt, also anscheinend auch ein Tank da vorne, und man hat einfach einen starken Kader. Also ich finde, das Problem bei Napoli ist einfach, man hat Juve in der Liga und die sind ebenfalls stark. Und was man ja auch sagen muss, so Inter und AC Mailand, die versuchen ja langsam auch mal wieder besser zu werden und könnten da auch Konkurrenz irgendwann mal konkurrenzfähig werden. Bei Inter eher als bei AC Mailand, weil bei Milano, da tut es einem weh, der den Verein einfach nur mag, der so ein bisschen nostalgisch mit denen ist. Aber Napoli ein Top-Team. Was?
Vor allem ja jetzt auch bei AC, die hatten ja diese Saison auch die Qualifikation für international, ich glaube für Europa League hatten sie geschafft, ne?
Ja.
Wurde ihnen ja jetzt auch wieder weggenommen, wegen Financial Fairplay. Ich meine, okay, kann man verstehen, ist richtig, dass es weggenommen wird, ist halt dann einfach nur die Frage, warum wird da dann nicht mal genauer bei Vereinen wie Manchester City oder PSG drauf geguckt.
Genau.
Aber ich denke, das Thema wäre jetzt in einer oder in den letzten Minuten hier noch zu kurz, um darüber zu quatschen. Könnte man eventuell ja auch nochmal in einer eigenen Folge drüber reden.
Genau.
Sonst würde ich erstmal sagen, machen wir weiter mit dem nächsten und wahrscheinlich auch letzten Thema für die Folge. Und zwar nochmal PSG, nachdem wir die jetzt schon bei Sarabia und auch bei Rabiot hatten. PSG heute viel vertreten. Die verkaufen nämlich eines ihrer Top-Talente.
Ja, und das tut mir leid, aber kann ich nicht verstehen.
Nein, ich auch nicht. Also es handelt sich dabei natürlich um Timothy Weir. Weir ist richtig ausgesprochen, ne? Weir oder Weir?
Weir. Ich schätze Weir. Ne?
Ja. Sohn von George Weir. Hat jetzt letzte Saison, hat er schon bei Paris gespielt? Oder war der ausgeliehen? Ne, der war ausgeliehen an Celtic, ne?
Ja, an Celtic.
Genau, war an Celtic ausgeliehen. Hat da in 11 Spielen 3 Tore gemacht. Und auch in der Youth League noch in 11 Spielen 4 Tore. Also, eigentlich keine schlechte Saison für ihn, wird aber jetzt an Lille verkauft und das für gerade mal 6 Millionen.
Und also, das ist 9,5 Millionen.
9,5 Millionen, stimmt, 6 Millionen ist der Marktwert, sorry.
Nee, aber 19 Jahre alt, aufstrebender Typ und so weiter und so fort. Und er ist ja nicht der Einzige, der jetzt gehen muss von den jungen Karätern, nämlich auch Moussa Diaby und generell bei, wie heißt er, Nkunku, der gilt ja auch als wechselwillig zu RB Leipzig. Und da sehe ich ein ganz großes Problem auch in Zukunft für PSG, weil sie einfach mit ihren Jugendspielern einfach ein bisschen zu leichtfertig vielleicht umgehen. Und sie dann auch verkaufen und das für relativ Kleingeld. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Diaby eine Rückkaufoption gibt oder bei Wea, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ja gut, ne, das, die in die Verträge können wir ja leider nicht reinschauen.
Genau, sehr schade.
Aber also wenn PSG noch ein bisschen Verstand hat, dann müssen sie eigentlich eine Rückkaufsklausel eingebaut haben, weil das wäre für mich das eigentlich einzig Sinnvolle.
Genau, und dass man generell, also wenn man so leichtfertig mit Jugendspielern umgeht, wird es schwierig, weil PSG hat eine gute Jugendarbeit, das hört man ja immer mal wieder.
Ja.
Aber, und man hört, es sind viele Spieler ja auch von PSG schon an die große weite Welt rausgegangen, glaube ich. Wenn man jetzt mal die letzten Jahre betrachtet, aber es ist dann ja schon schade, dass immer wieder neue Spieler gekauft werden, aber man nicht irgendwie auf die Jugend genau setzt, obwohl man da starke Spieler hat.
Ja, muss man natürlich auch bei PSG sagen, die investieren ja auch viel in die Jugend, haben sich damals ja viel auch bei Deutschland abgeschaut, wie wir das hier quasi machen mit den Nachwuchsleistungszentren und alles. Waren ja auch, glaube ich, der erste Verein in Frankreich, soweit ich weiß, auch mit einem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.
Ja.
Und tun ja jetzt auch, war das PSG, ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher, jetzt auch nicht in Deutschland ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum eröffnen?
Ja, in Dresden, glaube ich, oder so.
Meinte ich auch, hätte ich gelesen.
Dresden und Leipzig, glaube ich.
Ja, genau. Also die gucken sich ja wirklich viel ab, leisten auch oder geben auch viel Geld dafür aus. Und dann ist es natürlich für die Spieler, die dann vielleicht auch mal in dem Nachwuchsleistungszentrum waren oder auch aus der eigenen Jugend kommen, umso beschissener, wenn der eigentlich eh weiß, okay, wir werden eh verkauft.
Ja, so, genau.
Sie kriegen ja auch nicht mal eine Chance, sag ich, weil entweder werden sie vorher verliehen und dann verkauft oder sie werden direkt verkauft, aber sie kriegen ja eigentlich nicht wirklich eine Chance, im Kader selber mal zu zeigen, was sie können.
Nee, überhaupt nicht. Und ich habe gerade mal geguckt, jetzt alleine schon nur die letzte Saison, man hat etliche Jugendspieler verkauft. Zum Beispiel Eduard an Celtic Glasgow, 20 Jahre alt. Man hat auch für 10,3 Millionen. Ist vielleicht eine hohe Summe für einen jungen Spieler, aber mal gucken, was in ein, zwei Jahren dann ist. Yassine Adli, auch ein aufstrebender Spieler, nach Bordeaux für 5,5. Ikoné, bei Lille jetzt richtig abgegangen und auch der einzige Spieler bei der französischen U21, der mir Bock gemacht hat, für 5 Millionen verkauft.
Ja.
Und dann hast du hier noch andere Spieler. Und ist
mittlerweile 15 wert.
Ja. Da, und Bahabek. Genau ist die Sache. Bahabek.
Bahabek, ne, auch, der noch dazu kommt, ja. Ne,
jetzt ist aber schon 25 und der war ja auch ausstrebend. Aus dem ist nichts geworden. Ja. Jetzt ablösefrei gegangen. Bernedet,
genauso.
Nach Leipzig, nach Salzburg. Ach, ich kann die gar nicht unterscheiden, die Arschköpfe. ne, und dann Wea und so weiter und so fort. Und wir können ja einfach nur weiter zurückgucken und sehen, da ist in der Jugendarbeit irgendwas schiefgelaufen, weil da Spieler einfach abgegeben werden. Einfach so.
Ja. Ja, wenn du jetzt auch mal bei PSG selber in den Kader reinguckst, ich meine, wer ist denn da so überhaupt aus der eigenen Jugend? Ich weiß gar nicht, ist Areola aus der eigenen Jugend oder wurde er auch irgendwo gekauft? Ich glaube, der ist aus einer anderen Jugend, ne? Der ist tatsächlich aus der eigenen Jugend.
Oh, aus der eigenen Jugend.
Ein Areola zum Beispiel, gut. Ne, ist jetzt auch mittlerweile Stammkeeper. So, kann man ja nichts gegen sagen. Wenn du dann hier siehst, ein Kimpembe, ebenfalls aus der eigenen Jugend.
Ja.
Kursawa wurde aber gekauft, meine ich.
Kursawa wurde...
Ich relativ sicher, genau. Der wurde von Monaco damals geholt.
Ja.
Und sonst, wen hast du denn noch hier?
Ja, dann hat man diesen Mbezo heißt er, glaube ich.
Genau. Der ist jetzt, aber der ist auch erst diese Saison hochgekommen. Da würde ich halt auch zeigen, ob er jetzt bleibt, ne, oder ob er auch schon vielleicht nächste Saison dann auch schon wieder weg ist.
Ja, genau. Dann hat man Nzoki.
Ja.
Linker Verteidiger. Dann Dagba ist, glaube ich, auch. Müsste auch aus der eigenen Jugend sein.
Ja.
Auch, so,
du hast,
ne?
Ja, du hast halt einen Kunku in der eigenen Jugend. Hat ja auch jetzt letzte Saison schon ein bisschen öfters gespielt.
Ja.
Aber soll ja wohl auch verkauft werden an Leipzig, wie du vorhin gesagt hast.
Genau. Und dann hat man aber dann als, sagen wir mal, Konkurrenten hat man jetzt einen Paredes. Spielt auch nie. Soll ja auch wieder gehen.
Ja, der war und ja auch letzte Saison auch nur ausgeliehen, ne?
Ja, ne, war der ausgeliehen?
Paredes. Ich meine, der war irgendwo nach Russland ausgeliehen.
Ach so.
Oder habe ich mich da gerade verguckt?
Ne, ich habe mich
verguckt. Alles gut.
war da. Und so Draxler wird auch gehen, das ist ja auch ja. nicht mehr so wirklich. Und keine Ahnung, das sieht irgendwie ein bisschen mau aus. Und dann noch ein Nkunku weg, dann müssen die ja da schon wieder was Neues holen. Also
müssen die schon wieder was Neues holen, ja.
Das ist alles so ein bisschen bei denen sehr kompliziert. Also die Personen, die da Transfers tätigt, die sollen mir da auf jeden Fall mal erklären, wie die das machen oder mit welchem Sinn, also was sie da im Kopf haben. Weil jetzt auch jetzt in der Innenverteidigung, jetzt hat man Embiid hochgeholt, wahrscheinlich weil Thiago Silva sein letztes Jahr spielen wird.
Ja.
Weil sein Vertrag läuft ja sowieso aus. Und dann hat man Kimpembe, Kehra, der ja auch gerne mal auf den Außen spielt. Also, und dann Marquinhos und ich weiß es nicht. Also, und bei PSG würde es mich nicht wundern, wenn man sich immer weiter für diese Position neue Spieler kauft, aber die Jugend nicht weiter fördert, obwohl man da Talente hat.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist halt so einfach so immer so die Frage, die allgemein mittlerweile bei Jugendspielern herrscht. Willst du entweder den jetzigen Erfolg oder gibst du der Jugend mal eine Chance? Wenn du den jetzigen Erfolg willst, dann kaufst du dir einen Spieler, der besser ist und setzt ihn dem Jugendspieler vor die Nase und der denkt sich dann, ja okay, Alter, was soll das? Gibst du der Jugend eine Chance und bist mutig und es geht schief, dann bist du auch komplett gearscht. Dann wird gesagt, Alter, was soll das? Kauft euch doch da einen ordentlichen Spieler.
Ja, genau.
Ich fand, Ralf Rangnick hat dazu eigentlich mal ein ganz gutes Zitat gebracht, oder beziehungsweise er hat einen guten Spruch gebracht. Der hatte damals gesagt, wenn ich zwei Spieler habe, die genau gleich gut sind, dann lasse ich den Jüngeren spielen.
Mhm.
Und so genau sieht's auch aus. Das kannst du machen, wenn sie gleich gut sind. Aber was machst du, wenn der eine schlechter ist? Klar, du willst das beste Team aufstellen. Aber es ist alles mit einem großen Risiko verbunden, ne? Und vor allem dann auch bei so Vereinen wie PSG oder so, bei was es dann auch um viel Geld geht, ist es halt so die Sache.
Ja, genau. Und generell bei Jugendspieler bei großen Vereinen haben es immer schwierig.
Ja.
Musst du ja alleine mal gucken bei Real Madrid, Barcelona, bei
Bayern,
bei Manchester United, Manchester City, PSG und so weiter und so fort. Du siehst immer, dass da vereinzelt Spieler sind, die selbst aus der Jugend kommen, aber es sind nicht die Spieler, oder es ist nicht die Masse und es sind meistens auch Spieler, die eher auf der Bank sitzen oder die zum Beispiel gerade erst drin sind und du gar nicht weißt, ob die jetzt noch in 3 Jahren da spielen werden. Bei Manchester City fällt mir jetzt zum Beispiel nur Phil Foden ein, der da aus der Jugend kommt. Bei Real Madrid fällt mir generell sowieso nie einer ein, also Reguilón ist da und so weiter und so fort. Aber es sind meistens Spieler, die sowieso fast nicht spielen. Reguilón jetzt was anderes, aber der Wert, der auf die Jugend gelegt wird, der ist ganz anders mittlerweile. Und kleinere Vereine wie jetzt Freiburg oder sonstiges, die setzen dann ja eher darauf, weil sie halt auch nicht so wirklich das Geld dazu haben, immer Spieler zu kaufen, obwohl es mittlerweile ja auch anders ist, weil Freiburg kauft sich ja auch gerne mal Spieler ein und so weiter und so fort, ne?
Ja. Aber auch deshalb, da sind es ja dann auch eher jüngere Spieler dann öfters mal, ne?
Ja, so. Genau. Und ich sehe halt einfach das Konzept, was RB Leipzig macht in Deutschland aktuell, als das sinnvollste Konzept, was wir hier in Deutschland haben, von der Jugend, vom Jugendaufbau. Natürlich sieht man da jetzt aktuell im Kader noch nicht so viel, aber man sieht schon mal Ansätze und das ist das, was ich gut finde.
Ja.
Was es halt generell in Deutschland ein bisschen fehlt. Schalke macht es jetzt auch ein bisschen nach, die haben ja auch viel aus der Jugend hochgeholt. Nübel, dann haben die noch
einen McKenzie.
Genau, noch diesen einen, den kann ich nicht aussprechen. Betschuali, oder keine Ahnung, ich kann nicht.
Bozejua heißt der.
Bozejua, ja. Zum Beispiel der. Und das sind interessante Konzepte. Auch Dortmund macht es ja auch seit Jahren schon so, dass man da gerne mal was hochholt. Aber bei Dortmund ist zum Beispiel auch da ist auch manchmal so ein Konzept, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber das wäre jetzt auch wieder viel zu lang, um das zu verdeutlichen. Aber man muss einen guten Mischmasch aus den Jugendspielern und aus den anderen Spielern, also aus den generellen Spielern, die man gekauft hat oder die man schon langjährig hat, dort da finden, damit man auch für die Zukunft immer und immer oben bleibt, also in der Bundesliga oder generell sich international durchsetzen kann.
Genau. War übrigens Bujelab und nicht Bujelab.
Ja, Bujelab. Was
gesagt hat.
Genau.
Ja, Bujelab. Ja. Okay, aber ich denke, wir sind dann auch jetzt mittlerweile an unserer Stunde schon knapp vorbei geratscht. Ist aber ja halb so wild. Ich würde sagen, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, auch hier nochmal als kleine Erinnerung, checkt gerne Social Media ab, Instagram, YouTube, wo die Folge auch wahrscheinlich jetzt hochgeladen wird. Also was heißt wahrscheinlich, die Folge wird hochgeladen. Twitter. Abonniert uns da überall, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wann eine neue Folge kommt oder auch wenn wir mal irgendwie ein paar Umfragen oder sowas machen oder wenn ihr auch uns selber schreiben wollt, was wir besser machen können. Dafür sind all die Social Media Profile da. Da könnt ihr uns gerne schreiben. Wie gesagt, danke fürs Zuhören und von mir aus sage ich dann schon mal Tschüss.
Ja, von meiner Seite auch Tschüss und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Ciao.